Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Stama Austria, dem Dachverband der österreichischen Stadtmarketingorganisationen. Einmal im Jahr trifft sich der Dachverband zur sogenannten Denkwerkstatt, um über die Zukunft der Städte und die Möglichkeiten, diese Zukunft zu gestalten, nachzudenken. Eingeladen sind neben den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich auch immer Expertinnen und Experten aus der Soziologie, der Philosophie, Architektur, der Kultur oder der Regionalentwicklung. Neben dem direkten Austausch in der Denkwerkstatt laden wir Sie auch immer zum Gespräch für unseren Podcast, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, uns mit Ihnen zu unterhalten. Unser heutiger Podcast-Gast gehört zu den streitbarsten Denkern Deutschlands. Zukunftsarchitekt oder Transformationsdesigner sind nur zwei Begriffe, mit denen Harald Welzer beschrieben wird. Ich konnte mit Harald Welzer im Rahmen der Denkwerkstatt 2021 ein längeres Gespräch über die Gestaltbarkeit von Zukunft, Transformation von Städten und die Kraft der Schönheit führen. Mein Name ist Edgar Eller, ich bin Vizepräsident von Stama Austria.
Ja, Herr Dr. Welzer, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Wir sind hier bei der Denkwerkstatt vom Dachverband der Stadtmarketing Austria. Und wir haben uns heute unterhalten über Zukunft, über Utopien, über die Rolle des Einzelnen auch in diesem Bereich. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Zukunft. Sie sind in vielen Gremien zu diesem Thema, sind eingeladen auf Symposien zu diesem Thema. Wird man da ein pessimistischer Mensch?
Naja, in meiner Arbeitsplatzbeschreibung steht ja drin, dass ich optimistisch sein muss. Und ich habe eigentlich im Wesentlichen einen Punkt, weshalb ich sage, das ist total arrogant, pessimistisch zu sein. Weil wir leben ja auf einem Niveau als glückliche Bewohner dieses Teils der Welt, auf einem zivilisatorisch noch nie vorher erreichten Niveau. Ja? Also jeder von uns lebt besser als Ludwig der 14. Und das ist ja keine Kleinigkeit. Und damit ist ja nicht nur das Materielle gemeint, sondern wir sind halt frei und wir haben Handlungsspielräume. Und solange man frei ist und Handlungsspielräume hat, hat man keinen Grund, pessimistisch zu sein. Also ich finde das arrogant, pessimistisch zu sein. Das heißt nicht, dass ich nicht manchmal sozusagen an die Decke gehen könnte wegen all dem Blödsinn, der passiert. Aber das finde ich, das darf man nicht zulassen. Also man darf sich nicht doof machen lassen von schlechten Verhältnissen.
Also in der Theorie verstehe ich natürlich, wenn Sie sagen, uns geht's gut und deswegen hat man Handlungsspielräume. Sind die nicht unglaublich eingeschränkt, weil alles so komplex ist und alles von Politik abhängt und vom Weltgeschehen? Also Sie Handlungsspielräume beim Einzelnen?
Ja, natürlich. Wenn wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben, hat jeder und jede, die in einer solchen Gesellschaft leben, Handlungsspielräume. Sie können Dinge tun. Die Handlungsspielräume sind unterschiedlich groß, das ist völlig klar. Daraus leiten sich auch unterschiedliche Verantwortungen ab. Also diejenigen, die die größten Handlungsspielräume haben, haben auch die größte Verantwortung. In der Regel sind sie nicht diejenigen, die diese Verantwortung realisieren. Aber natürlich, man kann unheimlich viel machen. Und ich würde es immer am umgekehrten Beispiel sagen, wenn wir Leute in der Umweltbewegung in südamerikanischen Ländern haben, die für das Anliegen, gegen Zerstörung zu sein, ins Gefängnis gesteckt werden oder umgebracht werden. Die machen es aber trotzdem. Oder wenn man auf der politischen Ebene in Belarus leben muss und für Demokratie auf die Straße geht, obwohl man dafür gefoltert wird, dann, finde ich, hat man so eine Art Benchmark für das, was Handlungsspielräume hier sind. Hier kostet Aktivität nichts, gar nichts. Ja? Sondern sie ist eigentlich sogar die Voraussetzung dafür, dass in diesen Gesellschaften was passiert. Und insofern, finde ich, ja, bei allem, was irgendwie schlecht läuft, gab es noch nie so viele Möglichkeiten wie heute. Und der andere Punkt, der ist mir auch wichtig, ich finde ja überhaupt nicht, dass die Welt komplex ist. Sie wird ja immer einfacher, weil wir haben ja nur noch ein globales Prinzip, wenn man von Nordkorea absieht, dem alles untergeordnet wird. Und das ist Wirtschaftswachstum. Das ist das sozusagen die Verwandlung von Lebendigkeit in Produkte. Das ist das globale Prinzip. Und wenn man nur 100 Jahre zurückblendet, hatten wir unterschiedliche Länder, unterschiedliche Stämme, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Formen des Handelns, unterschiedliche Produkte und so weiter. Das ist mittlerweile eins und das ist eine Verringerung von Komplexität. Jede beschissene Innenstadt, fast jeder Stadt der Welt sieht gleich aus. Das ist ja nicht Komplexitätserhöhung, das ist ja Komplexitätsreduktion. Mhm. Nicht? Deshalb glaube ich das ganze Gerede von der Komplexität nicht.
Bevor wir zum Wirtschaftswachstum und zur Komplexität nochmal zurückkommen, wollte ich nochmal ganz kurz bei den Handlungsspielräumen bleiben. Weil ich habe immer Sorge, dass man, wenn man sagt, ja, jeder Einzelne hat Handlungsspielräume, quasi dann politische Entscheidungen auf das Individuum abwälzt. Also du könntest ja, also du musst ja quasi nur dich richtig verhalten, richtig konsumieren. Also du entscheidest mit deinem Kaufverhalten quasi über die Welt. So. Das ist für mich aber eine Umdrehung der politischen Verantwortung. Also es liegt darin ja nicht eine Gefahr, wenn ich sage, du hast Handlungsspielräume, dass sich dann andere quasi daran abputzen und sagen, du hast dann auch die Verantwortung?
Ja, das Argument kenne ich und ich würde das ja auch nicht teilen. Also die Transformation ist nicht damit erledigt, dass jeder Müll trennt oder sowas. Ja? Also diese ganze Schuldkultur, die damit verbunden ist, ist natürlich klassisch, würde man sagen, politische Ideologie. Ja, aber man kann das Ding ja auch so drehen und kann sagen, jeder, der ein politisches Amt bekleidet, hat Handlungsspielräume. Und die sind ja meistens diejenigen, die ganz stark betonen, wie eng ihre Spielräume sind und dass sie nichts machen können und dass ja da und da sind die anderen und so weiter und so weiter. Das ist ja das Interessante, dass also Handlungsspielräume genau dort auch negiert werden, wo sie de facto einen großen Unterschied machen könnten. Mhm. Ja, und auch diese Akteure drücken sich ja vor der Verantwortung, die sie haben, indem sie immer darauf verweisen, ja, wir würden ja aber die EU und so weiter und so weiter. Mhm.
Wie könnte man, oder wo müsste man da ansetzen, um das zu ändern? Oder ist das eine individuelle Entscheidung des Einzelnen?
Nö, ich glaube, also in der Politik haben wir das große Problem, dass die Karrieremuster innerhalb von Parteien ein Problem sind. Also weil ich glaube, dass diejenigen, die tatsächlich Veränderung wollen würden und auch in der Lage wären, sowas durchzusetzen oder Verantwortung für sich in so einem emphatischen Sinne zu übernehmen, die überleben halt in Parteien nicht. Also entweder treten sie da frühzeitig in den Hintergrund, weil sie sagen, das korrumpiert mich. Oder sie kommen auf der Karriereleiter nicht höher, weil die sind ja immer ein Problem, solche Leute. Ja, die will man ja nicht haben. Und dann ist ja das Rekrutierungsprinzip ist ja das der Ähnlichkeit. Also ich nehme die, die so ähnlich sind wie ich. Und deshalb kommt dann auch das raus, was dabei rauskommt bei dem Ganzen. Das ist ein echtes Problem. Ich weiß nicht richtig, wie man das lösen soll, weil natürlich ist eine Parteiendemokratie eine tolle Sache. Aber so wie die sich gewissermaßen eingeschlichen hat, ist es ein riesiges Problem.
Mhm. Unser Thema in diesen drei Tagen ist ja die Transformation. Also die Weiterentwicklung, die Veränderung und die Frage, die uns umtreibt, an welchen Hebeln kann man drehen. Es geht aber nicht um Transformation des Neuen zuliebe, also einfach nur damit transformiert ist, sondern es geht ja um eine Verbesserung im weiteren Sinne, also quasi auf eine Situation so zu reagieren, dass man mit dieser veränderten Situation und mit veränderten Mitteln auch wieder entsprechend reagiert. Welche Faktoren haben Ihrer Meinung nach, oder welche sind wichtig für eine Transformation? Was braucht, wenn ich mich mit Transformation beschäftige? Geht es darum, alles neu zu machen, oder geht es auch darum zu schauen, was hat schon funktioniert?
Ja, wir haben ja Dinge, die sind unheimlich gut. Also zum Beispiel Demokratie ist unheimlich gut, ein Rechtsstaat ist unheimlich gut, Versorgungsinfrastrukturen sind unheimlich gut. Es gibt vieles, was unheimlich gut ist. Und diese Bewertung kann man ja immer dann anstellen, wenn man die Frage stellt, wofür, also was war die Frage, auf die der Rechtsstaat eine Antwort sein wollte. Naja, und das ist ziemlich einfach, wenn man sich das ins Gedächtnis ruft. Das war die Frage, wie kann man das Zusammenleben von Menschen so regulieren, dass die Schwächsten nicht zu Schaden kommen. Das ist sozusagen die Frage. Und wenn man so an die Sache rangeht und sich gewissermaßen immer nochmal vergewissert, was war denn eigentlich die Frage, kann man ja auch gucken, was kann man in der Beantwortung der Frage heute eigentlich machen. Weil die Verhältnisse verändern sich permanent, das gehört zum Leben dazu. Also verändern sich auch die Antworten, aber vielleicht verändern sich die Fragen substanziell gar nicht. Also die zivilisatorischen Fragen, ich würde sagen, eigentlich ist die ganz entscheidende und immer einheitliche Frage, wie können Menschen besser zusammenleben? Das ist eigentlich Zivilisation, ja? Dass sie sich nicht umbringen, dass es nicht Ungerechtigkeit gibt, dass es nicht Benachteiligung Einzelner wegen irgendwas gibt. Also es geht immer um die Verbesserung der Verhältnisse zwischen den Menschen. Und jetzt unter den ökologischen Voraussetzungen des 21. Jahrhunderts stellt sich diese Frage durch einen äußeren Faktor nochmal anders. Wie verhindern wir, dass dieser Prozess der Verbesserung der Verhältnisse zwischen den Menschen nicht blockiert wird durch Zerstörung der natürlichen Lebensbedingungen? So, und das wirft eine Frage auf. Und dann wissen wir, aha, wenn ich diese Frage beantworten will, dann kann ich nicht unablässig mehr produzieren. Dann kann ich nicht unablässig mehr Weltreichweite allen zur Verfügung stellen. Dann kann, so, und dann dreht sich die Lösungsperspektive um. Und dann muss ich mich in eine andere Richtung bewegen, um dieser Frage gerecht zu werden.
Diese Frage nach, wie wollen wir zusammenleben und wie können die Schwächsten geschützt werden, das ist ja eigentlich Politik, oder? Dafür wurde Politik erfunden. Sie haben die ökologische Krise angesprochen, durch diese massive Krise haben wir den Einfluss oder quasi die Stärke der Wissenschaft erlebt. Also die Wissenschaft sagt uns, was sich quasi ändert. Und es gibt viele, die sagen, follow science, also Folge der Wissenschaft, weil damit wir das Richtige tun. Aber eigentlich plädieren Sie ja eher dafür, follow politics, sofern die Politik gut ist. Also wenn ich Sie richtig verstehe, weil Sie nicht die Wissenschaft gibt die Antwort, sondern es bleibt eine politische Frage, was wir daraus machen.
Nein, und es bleibt eine politische und eine kulturelle Frage. Das ist mir ja wichtig. Also nicht kulturell im engen Sinne des Kulturbetriebs, sondern im Sinne der Kultur des Zusammenlebens. Das ist der springende Punkt. Und die können halt besser sein oder schlechter sein, diese Kulturen des Zusammenlebens. Und insofern könnte man auch sagen, eine Kultur hat auch die Politik, die sie verdient. Ja, wenn wir halt seit den Reaganomics und dem Thatcherismus unsere Gesellschaften sich so verändert haben, dann muss man auch andere Politiker wählen. Tut man aber nicht, weil dominierende gesellschaftliche Gruppen nach wie vor davon profitieren, von dieser Erhöhung von Ungleichheit und Festschreibung von Ungleichheit. Und insofern ist das Ganze immer ein Wechselspiel. Aber ich habe Ihre erste Frage dazu jetzt nicht mehr auf dem Zettel. Wofür plädiere ich und wofür nicht?
Also wir hören momentan sehr häufig Follow Science.
Follow Science, ja.
Oder Follow Politics.
Ja, wichtiger Punkt. Follow Science, naja, wenn man eine Pandemie hat, ist man echt klug, wenn man Science folgt. Also ich wüsste nicht, wie man ein Virus bekämpft. Ein Virologe weiß das. Okay? Mhm. Finde ich gut. Man hat sozusagen eine sehr klar definierte Problemstellung und man hat eine sehr klar definierte Zuständigkeit. Das gilt aber wirklich nur, wenn die Problemstellung klar definiert ist. Wenn ich ein Problem habe, was so großer zivilisatorischer Art ist, habe ich ja keine klar definierte Problemstellung. Deshalb hilft mir ein Wissenschaftler dabei auch nicht besonders. Man kann das sehr schön illustrieren an der, wie ich finde, unguten Rolle, die Klimawissenschaft spielt, wenn sie politisch wird. Also weil zum Beispiel dieses 2-Grad-Ziel oder dieses 1,5-Grad-Ziel ist total kontraproduktiv. Es ist erstmal kein wissenschaftliches Ziel, ja, weil sonst ist es ganz klar ein normatives Ziel, weil es geht um Erhalt von bestimmten Überlebensmöglichkeiten. Aber man hat eine riesige Falle aufgebaut, weil was bedeutet das, wenn man das Ziel nicht erreicht? Was heißt das? Was folgt dann daraus? Und man kommt ja in Teufels Küche, weil das dann bedeuten würde, ich bin gar nicht mehr handlungsfähig, wenn dieses Ziel verfehlt wird. Oder man ist auch so fixiert darauf, weil plötzlich wird das alles von den Maßnahmen, über die man nachdenken muss, völlig eindimensional und richtet sich nur auf dieses CO2 und nicht auf das Leben als Ganzes. Und insofern ist das, also sozusagen, das ist, wenn, also Wissenschaftler verstehen nichts von Politik. Sie verstehen auch nichts von Kultur und sie verstehen übrigens auch nichts von Kommunikation. Es ist ein totales Debakel. Ja? Wenn sie in ihrem Job bleiben, fein. Dann muss irgendjemand mit den Daten was machen, die sie zur Verfügung stellen. Aber in dem Augenblick, wo sie versuchen, politisch zu werden, geht das immer in die Hose.
Ja, weil Politik ja auch immer eine Ausverhandlung ist. Also ein Abwägen von verschiedenen Optionen mit der Hoffnung, die mit den geringsten Schäden quasi zu wählen,
oder? In gewisser Weise ja. Wobei da natürlich auch wieder schlimme Sachen passieren, weil man ja denkt, man kann mit dem Klimasystem verhandeln. Genauso wie man in gewisser Weise in bestimmten Phasen auch begonnen hat, mit dem Virus zu verhandeln. Das ist ja auch was Verrücktes gewesen. Auch das, diese 1,5 Jahre haben ja einen bestimmten Verlauf. Ja, und der lief ja sehr stark von strikter Rationalität und Follow Science hin zu irgendwelchen nicht mehr nachvollziehbaren politischen Entscheidungen. Und die hatten alle den Charakter, na, jetzt verhandeln wir mal mit diesem Virus. Mal gucken, was es so macht. Ja? Und mit dem Klima wird halt die ganze Zeit verhandelt. Und das ist halt der Irrtum, dass man mit naturwissenschaftlichen Entitäten nicht verhandeln kann. Das geht einfach nicht. Und ja, insofern liegt hier ein Fehler der Politik vor.
Ich möchte nochmal das Thema mit einer anderen Richtung nochmal zusätzlich geben und über Weltbeziehung und Resonanz kurz mit Ihnen reden, weil ich das Gefühl habe, dass in diesem Thema der Ausverhandlung, der politischen Ausverhandlung, der Kultur, wie Sie es bezeichnet haben, es eben auch ganz, ganz stark darum geht, dass ich mit anderen in Resonanz gehen muss, dass ich aber auch mit Orten in Resonanz gehen muss, also einfach mit meiner Mitwelt, mit meiner Umwelt. Und wenn ich Ihre Arbeit richtig interpretiere und das, wo Sie Ihre Schwerpunkte haben, dann sagen Sie, es gibt nicht eine Lösung für alle, sondern es gibt quasi viele Lösungen, die von mir aus alle diese Frage des guten Zusammenlebens in sich tragen, aber die Antworten sind unterschiedlich, weil die Menschen unterschiedlich sind und die Orte unterschiedlich.
Ja, und auch die Zeiten sind unterschiedlich. Also was man ja lernen muss, ist, dass irgendwas, was zu einer Zeit eine gute Lösungsperspektive gewesen ist, zu einer anderen Zeit ein Desaster produziert. Und insofern ist schon, also ich sag mal was ganz Unfertiges. Also was mich im Moment gedanklich umtreibt, ist die Kategorie der Schönheit. weil wir weder in den Begründungen, weshalb man jetzt das Klima retten soll oder wie eine Stadt zu gestalten ist oder wie man zusammenleben will oder mit wem oder sowas, die Kategorie der Schönheit überhaupt keine Rolle spielt, sondern es spielen immer funktionale Argumente eine Rolle. Und zwar die absolut, also die sozusagen die am offensivsten vertretene. Und unser Problem ist aber, dass wir die Welt nach Funktionalitäten angerichtet haben. Ja, also nach solchen, so, und das zieht Folgen nach sich. Und insofern glaube ich, und das trifft Ihr Thema hier der Resonanz und sozusagen der gespiegelten Befindlichkeiten, ja, dass ich komme eigentlich ohne eine Kategorie der Schönheit gar nicht aus. Und wir haben doch eine Intuition dafür zu sagen, das ist jetzt schön oder das ist nicht schön. Also wie bei dem Beispiel, in welcher Stadt, in welcher Region fühlt man sich wohl, das hat was mit Schönheit zu tun. Und dann auch entsprechend die Schönheit der Menschen, die sie dann zum Ausdruck bringen. Also nicht, wie sie aussehen, sondern wie sie etwas zum Ausdruck bringen. Und das finde ich, das ist so eine unscharfe Kategorie, genauso wie Resonanz eine unscharfe Kategorie ist. Aber ich glaube, wir kommen nur weiter, wenn wir uns mit solchen Kategorien abmühen.
Ja, also das sehe ich genauso. Diese Begrifflichkeiten geben eher eine Ahnung. Sie lassen sich nicht mathematisch greifen, genau. Aber man hat ein Verständnis davon, was man damit meint. Und wenn ich Ihren Begriff der Schönheit richtig interpretiere, dann geht es da auch sehr stark um eine Wertschätzung, um eine Werthaltung der Welt gegenüber. Also eben nicht um irgendwie so eine Wurstigkeit und ist eh egal, sondern wenn ich etwas ändere, wenn ich mich einbringe, dann mit Liebe, sage ich jetzt mal. Und dadurch möchte ich eben auch, dass es schön ist. Also genau. Hängt das zusammen?
Ja, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Das, was mir egal ist, das schütze ich ja nicht. Mhm. Und das, was mir nicht egal ist, da habe ich einen Impuls, dass es so bleibt, dass es bewahrt wird. Und das wird nur dann der Fall sein, wenn ich da irgendetwas Schönes empfinde dabei. Ansonsten ist es egal. Ist egal. Kann auch kaputt. Ich habe auch so das Gefühl, dass diese, das ist auch so unfertig, aber ich habe das Gefühl, dass es so eine, mittlerweile so eine Lust an der Zerstörung gibt. So, ja, wenn es schon eh alles kaputt geht, dann machen wir es jetzt auch noch richtig kaputt. Ja, also so die Fragen, die ich so habe, warum sehen die Autos so extrem aggressiv aus? Was bedeutet das? Warum sind im Jahr 2021, warum sehen die alle aus wie Kampfgeräte? Warum? Ja, ich interessiere mich für Autos aus kulturellen Gründen. Und wenn man sich Autos aus den 60er, 70er, 80er Jahren anguckt, dann hatten die ein Gesicht. Und zwar französisch, ein anderes als italienischer, als deutscher und sonst was. Da war ein Ausdruckscharakter drin und nichts davon war aggressiv. Nicht mal ein Jaguar E war wirklich aggressiv. Ja? Sondern das, da war ein Wille zu einer Gestaltung eines Objektes, was man geliebt hat, würde ich mal den Designern unterstellen. Heute ist das sowas von, also man hat ja, wenn man so ein Ding im Rückspiegel hat, kriegt man richtig Angst und man soll auch anscheinend Angst kriegen. Und das ist ganz ungut. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei, wenn so etwas sozusagen unsere Alltagswelt dominiert. So eine Form von brutaler Aggressivität. Ja? Und die sollen ja auch so aus, also man soll irgendwie Angst davor haben. Deshalb gibt man dann 100.000 Euro dafür aus, dass andere haben dann Angst vor mir. Und das ist nicht gut. Also schön ist es mal sowieso nicht und das ist irgendwie nicht gut, weil das geht in eine völlig falsche Richtung. Ja, auch dieses, wie soll man sagen, dieses sich, also die anderen sich zum Feind machen. Oder ich finde es zum Beispiel ganz ungut, in großen Städten laufen die Kinder, wenn sie einen Schulausflug machen und sowas, in Warnwesten durch die Gegend. Und ich denke, was für eine Welt wird denen eigentlich vermittelt? Und denen wird eine feindliche Welt vermittelt. Ihr müsst euch schützen, das ist alles feindlich. Und das ist alles nicht gut. Und schön ist es mal überhaupt nicht. Meine Kinder in Warnwesten sind doch nicht schön. Ist doch scheiße. Radfahrer mit Warnwesten, also dieser ganze Sicherheitskult, ist ja auch nur ein Reflex von wahrgenommener Feindlichkeit von Welt. Das ist schlimm.
Da fällt mir gerade ein Gedanke ein, wo ich nicht sicher bin, ob stimmig ist, aber diese Verkleidung oder diese Warnwesten, die Sie angesprochen haben. Früher war es so, wenn man in den öffentlichen Raum ging, als öffentlicher Mensch quasi, wenn man sich der Öffentlichkeit gestellt hat, dann war man nicht privat und dann hat man sich auch entsprechend gekleidet. Mhm. Ja, und man hatte eine Rolle und diese Rolle war auch, sich von der schönen Seite zu zeigen. Mhm. Kann es sein, dass das auch ein bisschen verlustig gegangen ist, diese Rolle, und dass man im Alltag diese Schönheit auch nicht mehr so leben? Also auch der Gedanke ist jetzt wirklich unfertig, aber ich bin gerade so etwas auf der Spur,
wo ich versuche. Es gibt sozusagen so ein hohes Egalniveau.
Ja, oder?
Ja, und das wächst immer weiter an, das Egalniveau.
Und hat es mit den Rollen zu tun? Weil ich meine, also der Mensch in der Öffentlichkeit, das war früher eine zugeschriebene Rolle, die man dann auch eigentlich, das war wie eine Rolle, die ich gespielt habe, wenn ich sonntags durch die Stadt lief, quasi, oder mit dem Hut, und man hat sie gegrüßt und so. Und diese Rollen fallen weg.
Ja.
Wir haben aber keine adäquaten Rollen neu erfunden.
Nein.
Dann sind wir jetzt irgendwie so auf uns allein zurückgeworfen.
Ja, das ist, also soziologisch ist das halt, würde man das Individualisierung nennen. Und noch blöder, damit einhergeht eine Informalisierung. Also zum Beispiel das Duzen ist ja auch eine Rollenveränderung. Also es gibt jetzt viele Unternehmen, wo man sich halt duzt, bis hin zum Vorstandsvorsitzenden. Ja? Und das ist ja eine Informalisierung. Aber gleichzeitig ist es etwas, wo Dinge auch nicht mehr gut durchschaubar werden. Also, oder beziehungsweise Schweinereien werden einfacher möglich. Weil man kann ja weniger Widerstand entgegensetzen, wenn man schlecht behandelt wird, wenn man den Typen auch noch duzt. Ja, sie Arschloch ist was anderes als du Arschloch. Und das sind so Informalisierungsbewegungen, die kann man jetzt nicht pauschal sagen, dann wäre man so wie früher, war alles besser. Aber man muss versuchen, die zu interpretieren. Was heißt das? Und ich glaube, Ausbeutungsverhältnisse werden durch Informalisierung weniger angreifbar als durch formellere Strukturen. So, also steckt sozusagen wieder Liberalismus, also dieser Wirtschaftsliberalismus dahinter, hinter diesen Sachen. Ja? Alle tun so nett. Ja? Und je netter sie tun, desto härter sind eigentlich die Verhältnisse. Wenn die hier bei diesen fürchterlichen Lieferdiensten, also in Berlin gibt es jetzt Gorillas, und Gorillas ist, die sagen den Kunden, dass sie jedes beliebige Nahrungsmittel, keine Ahnung, Gurken oder Mineralwasser, was liefern sie innerhalb von 10 Minuten. Man drückt auf die scheiß App und sagt Gurken, Mineralwasser, Schinken, und in 10 Minuten hat man das zu Hause. Die haben natürlich Arbeitsverhältnisse dort, wo diese Lieferanten, das sind die schlimmsten Knechte, die man sich vorstellen kann. Und das ist natürlich klar, und die duzen sich alle. Das ist ja super hip und alle voll lässig und so weiter. Und natürlich duzt man sich da mit dem Chef und dem Abteilungsleiter, der heißt dann auch natürlich gar nicht so. Aber es sind eigentlich Manchester-kapitalistische Verhältnisse. Oder es gibt was anderes hier, der Lieferdienste für Getränke. Da war neulich in der Zeitung zu lesen, dass jemand eine Abmahnung bekommen hat, die war auch abgedruckt, weil er um 16 Uhr Dienstantritt hat und um 16.02 Uhr erst gekommen ist und dann wurde er abgemahnt. Ja, aber das geht genau so dann nach unten runter, zugunsten einer irgendwie völlig perversen Komforterhöhung von Kunden. Und da würde ich auch sagen, das ist doch alles nicht schön. Es ist doch nicht schön, wenn ich meine Leberwurst geliefert bekomme von jemandem, der so behandelt wird. Da ist doch nichts Schönes dran. Wenn ich in einem vernünftigen Metzgerladen bin und sage, soll ich die Wurst kaufen, ist die gut? Und mir eine Fachkraft sagt, ja, die ist super, weil, dann ist es doch schön. Also vielleicht bei der Wurst nicht, weil die wollen wir ja nicht mehr, aber egal, Sie verstehen, was ich meine. Aber sowas, dieses ganze Niederträchtige, was einem dann so nach dem Arsch gedreht wird, da ist doch nichts Schönes dran. Das macht doch was mit einem.
Ich möchte nochmal eine Kurve machen, um einfach das Thema von verschiedenen Seiten in der Zeit, die wir haben, zu beleuchten, und greife quasi die Begriffe der Schönheit und das macht was mit einem in einem anderen Kontext auf. Wir sind hier ja an einem wirklich sehr, sehr schönen Ort. Wir sind in der Propstei in St. Gerold. Und dieser Ort macht auch etwas mit einem. Es ist keine Stadt, es ist eine sehr ländliche Struktur. Es ist eine sehr raue Natur, also es ist wirklich sehr, sehr enges Bergtal. Und es hat natürlich auch die Kultur hier geprägt. Und die Menschen, die herkamen, das waren Menschen, die damit auch umgehen konnten. Das waren sicherlich keine Weicheier, die hierher gezogen sind. Und so prägt Natur den Menschen andersrum. Aber natürlich haben Täler wie das große Walsertal andere Probleme als jetzt mal eine Stadt wie Berlin.
Ja, deutlich.
Und wenn wir jetzt wieder in den Begriff der Transformation denken und der Zukunftsgestaltung, einfach aus der Erfahrung heraus von den Projekten, wo Sie kennen und von Ihrer Herangehensweise an Transformation, sehen Sie in Tälern wie diesem ein Potenzial, dass Sie sagen, da könnte eine Keimzelle sein für spannende neue Dinge, oder glauben Sie, dafür ist zu wenig Energie da, also zu wenig kritische Masse braucht es für Transformation, wirklich viele Menschen, damit dann auch wirklich was entsteht, oder wäre das hier eine mögliche Keimzelle in einer Art und Weise?
Ja, naja, sagen wir mal so, es ist sicherlich vielleicht ein ganz starker Faktor einer solchen Gegend, dass die Leute wissen, was Natur ist. Und dass Natur nicht irgendwas ist, was man zu 100% beherrschen kann. Das wissen die sozusagen, weil ihnen ihre Welt das mitteilt und mitgeteilt hat. Und eines unserer großen Probleme ist ja die vollkommene Abstraktion davon, dass Menschen Naturwesen sind und dass Natur nicht irgendein Gegenstand ist, mit dem man irgendwas machen kann, sondern dass es eine eigene Wert hat und ein Eigenleben und eine eigene Qualität. Und solange dieses Bewusstsein nicht da ist, solange wird man auch nicht erfolgreich mit unseren Großproblemen umgehen können. Weil die meisten Leute glauben halt, erstens, Natur ist beherrschbar und zweitens, dass Menschen keine Naturwesen sind. Das sind ja die beiden verhängnisvollen Faktoren. Und das weiß man in solchen Regionen, weiß man was anderes. Und das Wissen, was daraus resultiert, ist ein Wissen, was wir brauchen. Und das heißt ja nicht, dass das, was hier jemand als Überlebensstrategie oder als Wirtschaftsstrategie macht, dass das jetzt auf die Metropole Berlin oder New York übertragbar wäre, aber doch vielleicht auf eine übersetzte Art und Weise. Umgekehrt ist es auch so, dass dann Dinge, die, keine Ahnung, in irgendeinem Slum, wo die Lebensverhältnisse wirklich völlig aversiv sind, muss man hingucken und gucken, was sind denn Strategien des Überlebens, die dort entwickelt werden? Was sind Strategien der Kooperation? Und daraus kann man auch in reichen Ländern was lernen. Ja? Wie machen die das eigentlich? Also insofern ist auch immer dorthin zu gucken, wo das Leben echt schwierig ist, wahrscheinlich viel, viel fruchtbarer, als dorthin zu gucken, wo das Leben leicht ist. Also gerade wenn wir es eben wirklich mit diesen Problemen der Zerstörung sozusagen der Lebensbedingungen zu tun hat.
Wenn Sie dieses Wissen angesprochen haben, das hier quasi da ist über Natur und über diese Endlichkeit von Natur und Sie sagen, das kann man brauchen, dann würde ich das so verstehen, dass es kein Wissen ist, das heute quasi erfunden wird, sondern das über Jahrhunderte zurückreicht und quasi eher so ein internalisiertes Wissen auch ist. Also wo es weniger darum geht, dass man Studien darüber hat, sondern dass es ein Wissen ist, das schon seit ewigen Zeiten da ist und wo man vielleicht einfach nur wieder draus schöpfen sollte.
Also sich tatsächlich wie eine Archäologie. Also nur, dass man da nicht irgendwelche Säulen freilegt, die irgendwie unter dem Sand verschüttet sind, sondern indem man das rettet an Wissensbeständen, die es irgendwo gibt. Und die natürlich immer durch geschichtliche Verläufe zerstört werden oder einfach nicht erinnert werden, weil sie für eine Weile nicht gebraucht wurden oder weil sie halt mal aus der Mode gekommen sind. Ja, also ich meine, unheimlich viel ist durch die Erfindung von Plastik vergessen worden. wahnsinnig viel ist durch Massenproduktion vergessen worden. Ja, es wäre vor 100 Jahren kein Schneider auf die Idee gekommen, einen Anzug zu machen, der nicht umgenäht werden könnte. Also sei es, weil der Träger dicker oder dünner geworden ist, sei es, weil es klar ist, wenn er ein bisschen abgetragen ist, dann wird er an den anders weitergegeben. Also muss man den technisch so bauen, dass er geändert werden kann. Und das ist ja ein wahnsinniges kulturelles Wissen, was da drin steckt. Und das darf man nicht ohne Not aufgeben und dann denken, das nervt mich ja sowieso total, dass Nachhaltigkeit etwas wäre, was man erfinden muss. Oder was man jetzt neuerdings erfunden hat. Und wie gesagt, ich sage ja gerne, dass jedes beliebige, jede Lebenspraxis in den 1960er Jahren nachhaltiger gewesen ist als jetzt 60 Jahre später. Ja, das ist wirklich so. Der Pro-Kopf-Verbrauch der Leute war erheblich geringer. Und das hat aber niemand das nachhaltig genannt. Sondern es war einfach so, man schmeißt die Dinge nicht weg. Oder man muss kein großes, protziges Haus haben und man fährt auch nicht viermal im Jahr im Urlaub und man braucht auch keine drei Autos pro Familie.
Und war es damals eher kulturell vereinbart, dass man das nicht braucht? Oder hätte man es getan, wenn man das Geld dazu gehabt hätte?
Nee, das war kulturell, okay. Also sozusagen eine undurchdachte Übereinkunft. Also dass man Lebensmittel nicht wegschmeißt. Ja, das hatte natürlich was damit zu tun, dass es Generationen noch lebend gegeben hat, die Hunger erlebt haben oder die wussten, dass es total schwer ist, übers Jahr zu kommen und so. Und dann ergibt sich daraus natürlich eine viel größere Sorgfalt im Umgang mit Dingen. Also eine höhere, also die Dinge haben einen anderen Wert. Und deshalb macht man sie nicht kaputt, deshalb schmeißt man sie nicht weg, deshalb achtet man darauf, dass man sie nicht kaputt macht. Also alles das. Ja.
In den letzten paar Minuten, die wir noch haben, würde ich noch kurz gern über die Rolle von Stadtgestaltern, Regionalgestaltern auf die Transformation reden. Also wir haben uns jetzt mit einem großen Bogen aufgemacht, was Transformation sein kann, was es für Faktoren braucht, wo dieser Bezug zur Natur dann auch eine wichtige Rolle spielt etc. Und es braucht Leute, die das ja dann auch tun. Und Menschen, die in der Stadtgestaltung tätig sind, könnten ein Player sein. Und zwar, indem sie Dinge ermöglichen, indem sie Netzwerke aufspannen etc. Was haben Sie für Tipps oder wo sehen Sie diese Leute am sinnvollsten eingesetzt? Was glauben Sie, welche Hebel könnten die besetzen, die derzeit unterbesetzt sind, damit Transformation, wie entstehen will, entstehen kann?
Ja, also Sie müssten Experten für die Ressourcen vor Ort sein. Also Sie müssten dahin gucken, wo Dinge im Sinne einer solchen wünschenswerten Transformation, wo so Keime, Spurenelemente, kleine Einheiten, wo das schon da ist. Und dann müsste Ihre Rolle der Verstärker sein. Eigentlich. Das Aufnehmen, das in eine andere Sphäre tragen, das sozusagen hoffähig machen, aus der Nische rausholen, so, das müsste eigentlich die Rolle sein. Dann würde sich ja viel zu viel zumuten, wenn man selbst das alles erfinden will. Aber eigentlich ist es sozusagen eine Kenntnisnahme dessen, was es dort an Ressourcen gibt und die zu versuchen zu verstärken, das wäre so eine Aufgabe.
Mit dieser Haltung verstehe ich auch, weshalb Sie ein optimistischer Mensch geblieben sind, weil es doch immer wieder Menschen gibt, die etwas tun wollen. Und wenn ich die quasi bestärken kann in dem Tun, dann kann es schrittweise auch in eine gute Zukunft gehen.
Ja, und Menschen machen total tolle Sachen. Also es gibt Leute, die, ich nenne das, den Unterschied machen. Es gibt einfach Leute, die machen einen Unterschied. Also von 100 machen 99 das, was 99 Leute machen. Und eine macht einen Unterschied. Und dieser Unterschied hat Folgen. Das ist für mich das Interessante. Deshalb ist ja, wir hatten ja vorhin den Punkt, dass man Verantwortung nicht sozusagen ins Individuelle abschieben darf. Da haben Sie auch völlig recht. Umgekehrt ist es aber so, dass Einzelne wirklich die Differenz machen. Wenn es die nicht gäbe, dann gäbe es auch keine guten Orte oder was weiß ich, irgendwelche wirklich tiefgreifenden Veränderungsprozesse und so. Und das ist eigentlich der Punkt. Und das sind ja nicht unbedingt diejenigen, die zu irgendwelchen gesellschaftlichen Eliten zählen, sondern es sind so Leute, die sind so ganz unbeobachtet, tun die irgendwas. Und das interessiert mich, das finde ich stark.
Ich denke, das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Vielen Dank fürs Gespräch
und gerne
die Inspiration.